Herzlich willkommen bei Offene Ohren, ein Podcast, in dem wir uns mit allen möglichen Fragen rund um Musik und Diversität beschäftigen. Hier war es jetzt eine ganze Weile lang still, aber in den nächsten Wochen kommen mehrere neue Folgen raus und auch viele unserer alten Folgen lohnen sich noch zum Nachhören. Ich bin Eva Morlang und in dieser Folge spreche ich mit der Komponistin Sara Gleunaritsch. Wir sprechen über ihre neue Oper Station Paradiso, die am 10. Mai in Stuttgart uraufgeführt wird. Es ist eine postmigrantische Oper, kann man sagen, basierend auf echten Geschichten von ehemaligen GastarbeiterInnen, die aus Südosteuropa nach Stuttgart gekommen sind. Und auch die Musik, die Sara komponiert hat, basiert auf der Musik, die diese Menschen geprägt hat und die sie mit Heimat verbinden. Sara kommt selbst aus Kroatien, hat lange in Stuttgart gelebt und jetzt wohnt sie in Leipzig und dort habe ich sie in ihrem Studio besucht. Ich bin zu Gast bei Sara Gleunaritsch. Sara, danke, dass ich hier sein darf. Wir haben uns vor ein paar Jahren schon kennengelernt, als ich dich schon mal interviewt habe. Und damals aber noch remote, stimmt's?
Ja.
Genau. Und dann bist du kurz darauf nach Leipzig gezogen und hier haben sich unsere Wege irgendwie auch öfter gekreuzt. Wir haben uns öfter bei Kulturveranstaltungen getroffen. Und an einem Abend, weiß ich noch ganz genau, hast du mir in der Schaubühne Lindenfels an der Bar ganz begeistert davon erzählt, dass du gerade Interviews führst mit ehemaligen GastarbeiterInnen für deine neue Oper. Und ich war sofort intrigued und du warst wirklich auch einfach sehr emotional und sehr begeistert von diesen Interviews. Das ist jetzt schon weit über ein Jahr her, glaube ich. Mhm. Aber vielleicht fangen wir da mal an bei dieser Idee und diesen Interviews. Wie kam es überhaupt dazu, zu dem, was jetzt eine Oper geworden ist, die bald aufgeführt wird?
Ja, also erstmal vielen Dank auch für die tolle Aussprache meines Namens. Das ist auch nicht immer der Fall. Und also unsere InterviewpartnerInnen von der Oper, von Station Paradiso, hatten dieses Problem und haben es immer noch. Also dass nach 30, 40, 50 Jahren in Deutschland der Name immer noch falsch ausgesprochen oder falsch geschrieben wird. Und das war auch ein Thema, das wir in diesen Interviews besprochen haben, einfach als Teil davon, was es überhaupt heißt, als Ausländer in diesem Land zu leben, eine Familie aufzubauen, Sprache zu lernen und so weiter. Und aber die Idee dafür, also Oper insgesamt ist so ein Prozess, der wirklich sehr, sehr lange dauert. Wir sind für dieses Projekt seit 4 Jahren im Gespräch, also es fühlt sich so ein bisschen wie Olympische Spiele an, weil am 10. Mai ist die Premiere und wir kommen und alles, was wir gemacht haben in den letzten 4 Jahren, kommt auf die Bühne und wird endlich gezeigt. Also the stakes are very high. Und die ersten Gespräche waren sehr offen und wir haben einfach versucht, ein Thema zu finden, was ich interessant finde als Komponistin, was auch für das Haus relevant ist. Und dadurch, dass ich sehr lange in Stuttgart gelebt habe, kannte ich die Geschichte von der Stadt und wusste, dass es sehr viele ehemalige GastarbeiterInnen gibt. Und natürlich nicht die Leute, die dort in den 50ern, 60ern, 70ern angekommen sind, sondern auch ihre Familie, weil viele auch in Deutschland geblieben sind, obwohl es einen großen Wunsch gab, zurückzukehren, aber diese Rückkehr ist halt nie gekommen und das ist auch ein Teil des Schmerzes, der die Leute irgendwie weitertreibt. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, was ist die Soundscape der Stadt Stuttgart, in der über 50% der Menschen einen südosteuropäischen Migrationshintergrund haben? Und was steckt so in den Kredenzen drin? Welche Kassetten sind das in der Bibliothek oder was auch immer bei Leuten zu Hause? Was wird zu Hause gehört und welche Erinnerungen und welche Geschichten sind damit verbunden? Und wie kann Musik als soziale Plastik an dieses ganze Thema erinnern? Und wie kann die Musik das aufarbeiten? Und das war die allererste Frage. Und dann
aber die hast du sozusagen an das Haus herangetragen, genau. Und gesagt, das würde mich interessieren, da habe ich Bock zu arbeiten.
Voll. Mhm. Und das ist, also im Opernbetrieb kann es so oder so sein, aber viel öfter ist es so, dass ein Haus eine sehr spezifische Idee hat, über entweder das Libretto oder den Stoff und mit dieser Idee quasi dann auf die KomponistInnen zukommt und fragt, ob man sich eventuell vorstellen könnte, mit diesem Stoff zu arbeiten. Das ist eher so das Gängige. Und hier war es eben ganz anders, also es war umgekehrt. Das Haus kam auf mich zu und hatte einfach offenes Interesse, um zu erkunden, was sind die Sachen, die für mich interessant wären auf so einer großen Opernbühne. Und es gab viele andere Ideen, aber das war eine der allerersten, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, das bedeutet mir auch viel und da bin ich ganz anders involviert als nur kompositorisch sozusagen. Und es war einfach den Leuten aus dem Haus nicht so richtig bewusst, was für ein großes Thema das in Stuttgart ist. Obwohl es sehr viele MitarbeiterInnen aus unterschiedlichsten möglichen Ländern der Welt kommen, aber natürlich auch wie in der Stadt gibt es sehr viele südosteuropäische Leute mit dem südosteuropäischen Migrationshintergrund am Haus, also hinter der Bühne und auf der Bühne. Also die wussten, dass es schon ein Thema ist, aber dass es eigentlich so wichtig ist für diese Stadt, das war nicht so richtig klar. Aber trotzdem war die Offenheit und das Interesse für dieses Thema ganz wichtig, was, glaube ich, auch eine sehr große Offenheit von Seiten des Opernhauses zeigt, um eben solche Themen auf die Bühne zu bringen. Weil das ist auch letztendlich eine politische Entscheidung, die man in diesem Moment trifft. Öffnet man sich zu einem Prozess, den man vielleicht in dem Moment nicht kennt, und gibt die Bühne zu den Geschichten, die noch nicht auf einer Opernbühne erzählt worden sind, die aber für diese Stadt, für Stadt Stuttgart, sowas von relevant sind. Also wir sprechen über, also die letzte Statistik in Stadtpalais, das ist Stadtmuseum in Stadt Stuttgart, die ist, glaube ich, von 2012, dass 48% aller StuttgarterInnen einen südosteuropäischen Migrationshintergrund haben. Und das ist schon sehr viel bei einer Stadt. Und das war 2012. Und die Tendenz, die ich auch gehört habe, ist, dass es sich noch vergrößert hat, dass sich diese Zahl vergrößert hat. Also wir sprechen über eine Stadt, die auf den Schultern oder das, wo das Reichtum dieser Stadt auf den Schultern von GastarbeiterInnen aufgebaut wurde, beziehungsweise mit aufgebaut wurde. Und ich fand es auch super wichtig, dass diese Geschichte, die diese Stadt so dermaßen geprägt hat, auch einfach den Weg zu diesem Gebäude findet, was mitten in der Stadt ist. Dass es dafür einfach ein bisschen Raum gibt. Deshalb haben wir uns auch sehr viel Zeit genommen. Also habe ich schon vorhin gesagt, 4 Jahre. Und ein Teil dieses Prozesses war, dass ich eine Art Archiv aufbauen wollte, wo Musik sozusagen als ein Polygon genutzt wird, um diese Geschichte der Gastarbeiterfamilien in Stuttgart erzählt wird.
Und genau, kannst du da ein bisschen mehr erzählen, wie dieser Prozess, weil der ja auch nicht der typische ist, wie man sonst ein Libretto hernimmt, irgendein Werk, was schon bereit liegt. Also diese Idee, überhaupt Interviews zu führen und wie du die führst, hast du das auch komplett entwickelt oder gab es da dann noch Dramaturgie oder jemanden, der das begleitet hat?
Also die Interviews habe ich selber geführt und die Suche nach InterviewpartnerInnen war auch eine sehr spannende. Also wir haben sehr viele Leute aus dem Theater interviewt, aber natürlich auch sehr viele außerhalb. Es gab erstmal so eine Skepsis gegenüber dem Thema, weil man hat sich gefragt, okay, was will jetzt ein Opernhaus von mir nach diesen ganzen 50, 60, 70 Jahren, wo ich mich da gar nicht gesehen habe, was will sie jetzt von mir? Und das hat uns wieder gezeigt, wie wichtig ist es bei nicht nur bei solchen Projekten, sondern einfach insgesamt, Beziehungen aufzubauen und das auch langfristig zu denken und wirklich mit den Leuten in Kontakt kommen, wirklich ganz direkt auf Augenhöhe. Ich meine, das sowieso auf Augenhöhe, aber einfach ein direkter Kontakt war absolut notwendig.
Und hast du dich damit wohlgefühlt, dass du dann so das Gesicht der Oper warst in dem Moment?
Irgendwie, also ich habe mich nicht gefühlt als ein Gesicht der Oper, aber ich wollte, es war mir wichtig, dass die Interviews, dass die Geschichte in ihrer ganzen Breitspanne erzählt wird, aus der Perspektive der GastarbeiterInnen bzw. deren Familie und so. Dass es eben nicht, sehr oft wird über GastarbeiterInnen aus einer deutschen Perspektive erzählt. Und im Sprechtheater, in der Literatur gibt es jetzt auch wirklich, seit 10 Jahren gibt es ein, ich würde das vielleicht sogar als Kanon nennen, jetzt, wo es einfach sehr, sehr viele Bücher und Theaterstücke gibt, die genau das thematisieren. Ich habe mich gefragt, warum das noch in der Oper oder Musiktheater noch gar nicht aufgearbeitet wurde, weil Musik ist zumindest für mich und vielleicht auch für andere genau das Medium, in dem man vielleicht so ein ganzes Leben irgendwie leben kann, innerhalb 3 Minuten. Also man erinnert sich an Sachen, die nicht mehr existieren, an Menschen, die nicht mehr da sind, an vielleicht Sprache, die nicht mehr da ist. Und das passiert alles innerhalb 3 Minuten. Das ist irgendwie wie Magic. Das ist schon krass. Und weil Musik genau darin arbeitet, bei Amygdala und Hippocampus, also bei Emotionen und Erinnerungen. Und wir können uns dem nicht entziehen. Das ist so direkt, das ist so, man kann es nicht eigentlich kontrollieren. Und das fand ich wirklich super, super schön, dass die Musik diese Kraft hat. Und der Versuch, dann auch diese Kraft in das Stück zu übertragen, ist natürlich eine ganz andere Aufgabe. Dazu vielleicht kommen wir gleich.
Ja, also du hast dann ja aus den Interviews, vielleicht kannst du das nochmal so ein Beispiel geben von einem Gespräch. Also es ging um biografische Dinge. Ihr habt aber auch über Musik gesprochen, beziehungsweise Musik zusammen auch angehört, oder?
Genau. Also wir haben uns am Open House getroffen. Und da haben wir so ein kleines Podcast-Studio aufgebaut, mit Snacks, mit Kaffee. Es war sehr gemütlich und genau, unsere InterviewpartnerInnen kamen zu uns und wir haben uns dann über ihre Geschichte unterhalten. Und sehr oft wurde tatsächlich über Eltern gesprochen, weil viele von meiner InterviewpartnerInnen waren die zweite Generation, also die Kinder von Gastarbeiter. Und das war auch spannend, ne? wie schnell sich dann das entfaltet hat. Und jedes Interview hat damit angefangen, dass sich die Person ein bisschen vorgestellt hat, erzählt hat, was sie beruflich macht und so weiter. Und dann sind wir relativ schnell zu dem ersten Musikstück gekommen. Und wir haben auch die Leute aktiv, was heißt aktiv, wir haben die Leute gebeten, um ihre Musik mitzubringen, die dieses Gefühl von zu Hause irgendwie hervorruft. Wo diese Erinnerung von Zeremonien oder Sprache oder Menschen, die es nicht mehr gibt, sehr stark hervorruft. Und ich war auch neugierig, welche Musik das ist und ob das auf einer Schallplatte aufbewahrt wird oder Kassette oder MP3-Player oder was auch immer. Und wenn wir schon zum ersten Musikstück gekommen sind, sind die Tränen schon geflossen, also nicht nur bei meinen InterviewpartnerInnen, sondern auch bei mir, weil was sofort klar war, obwohl ich diese Menschen nicht kannte, aber ich kannte sie irgendwie, weil diese Migrationsgeschichte, die Gründe sind natürlich unterschiedlich, aber dieser Schmerz für dieses Zuhause, das es vielleicht nicht mehr gibt, ist bei uns allen da. Und das ist, das fand ich schon irgendwie sehr, sehr schön. Aber da ist auch sehr viel Schmerz drin. Und dieser Schmerz hat uns irgendwie verbunden in diesem Moment. Deshalb waren die Gespräche wirklich auch sehr heilend. Für mich auf jeden Fall, für ein paar InterviewpartnerInnen auch. Und ja, sehr oft wird über Eltern erzählt. Und ich erinnere mich an einen sehr, sehr schönen Moment, der auch in die Oper gelandet ist, sozusagen, ist, dass eine Interviewpartnerin in dem Moment irgendwie zum ersten Mal wirklich verstanden hat, was für einen Weg ihre Eltern machen mussten, um überhaupt irgendwie über die Runde zu kommen in Deutschland. Und das war, und auch diesen Moment erleben zu dürfen, gegenüber zu sitzen und einfach das zu schauen, war ein sehr großes Geschenk für uns beide, weil es hat sich irgendwas da gelöst, was vielleicht immer so an der Oberfläche war, aber nie so richtig rauskam. Und solche Momente gab es ganz viele in vielen Interviews.
Das klingt aber so, als hättest du wahrscheinlich auch einiges von dir geteilt, oder? Um so eine Verbindung aufbauen zu können, dass die Leute auch selber sich vielleicht gespiegelt sehen oder sogar neue Sachen noch erkennen?
Ja, also ich glaube schon. Und vielleicht einfach die Tatsache, dass ich nicht Deutsche bin und dass ich ein aufrichtiges Interesse an die Geschichte habe, hat sicherlich eine Rolle gespielt. Aber interessanterweise, also ich habe natürlich auch was von meiner Geschichte geteilt, aber auch nicht so viel. Also ich musste gar nicht so viel über mich erzählen, weil einfach der Kontext hat uns erlaubt, dass wir uns auf diese Geschichte begeben und dass wir einfach so gemeinsam erkunden, was waren das für Erinnerungen und was waren das für Situationen, die diese Musik in sich hat. Und ich glaube, also eine Interviewpartnerin hat mir gesagt, das hat mich noch niemand gefragt. Also seitdem ich in Deutschland bin, hat mich niemand gefragt, wie es mir geht, wenn es um dieses Thema geht. Ne? Und es wurde uns allen klar, dass man einfach nur fragen muss. Aber um zu fragen, braucht man einen direkten Kontakt, wo sich Menschen auch gesehen fühlen. Und der Kontakt muss auf Augenhöhe sein. Und das war, glaube ich, das, was den Interviews auch geholfen hat, dass es war klar, dass wir vielleicht einen Teil diesen Interviews in der Oper verwenden werden. Und ich weiß nicht, ob das was Positives gebracht hat oder einfach die Tatsache, dass man wusste, okay, das wird irgendwo, das geht in ein Archiv rein, sei es jetzt als musikalisches Archiv oder wo immer, aber das bleibt so erhalten und es wird aufbewahrt und das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass es nicht nur ein Gespräch ist zwischen so zwei Menschen, sondern es wird auch einen anderen Zweck haben nach dem oder vor, während des Projektes und nach dem Projekt.
Ja, und ich kann mir vorstellen, es stößt ja schon allein ganz viel an, wenn man zu sowas eingeladen wird, macht man sich im Vorfeld schon Gedanken und dass es dann mal diesen Raum gibt und diese Zeit, die nur dafür für dieses Thema bestimmt ist, ist ja, ja. Was einem sonst nicht passiert im Alltag.
Ja, genau. Ja.
Okay, und das heißt, ihr habt dann daraus, also emotional hast du sehr viel daraus mitgenommen und aber auch Material gewonnen, textlich, also Mitschnitt der Gespräche und musikalisch.
Ja.
Und wie ging es dann weiter?
Der nächste Schritt war, dass wir, nachdem wir diese Interviews gemacht haben, es gibt 27 Interviews jetzt und natürlich mit dem Wunsch, dass es noch weitere Interviews gibt. Dann haben wir uns gefragt, okay, welche Person ist geeignet, um diese Interviews und diese Geschichten vor allem irgendwie für die Bühne vorzubereiten, weil natürlich so Bühnenlogik und wie die Zeit auf der Bühne verfließt, ist irgendwie ganz anders, als wenn wir miteinander sprechen. Und
als wenn ihr jetzt einen Podcast daraus
genau,
machen würdet. Ja.
Genau, eben. Und wie finden wir eine Bühnenlogik und trotzdem sehr treu bleiben gegenüber unseren InterviewpartnerInnen. Und die Suche hat gar nicht so lange gedauert, weil wir die Tanja Schliever, also die Autorin des Librettos, gefunden haben. Sie ist eine bosnische Autorin, die zwischen Wien und Belgrad lebt. Also sie versteht auch diesen Spagat zwischen dem, wo man herkommt und zwischen dem, wo man sich eigentlich jetzt befindet. Und dadurch, dass viele InterviewpartnerInnen aus dem ehemaligen jugoslawischen Raum kommen, habe ich die Interviews dann auf BKS geführt, also bosnisch, kroatisch und serbisch. Und mir war es wichtig, dass, und mit allen anderen, die also italienische oder türkische oder griechische Wurzeln haben, habe ich auf Deutsch gesprochen. Also deshalb war mir wichtig, dass es eine Person gibt, die beide Sprachen versteht, weil der Ausgangspunkt für dieses Stück ist diese Interviews, ne? Das war das A und O. Und deshalb war uns sehr schnell sehr klar, dass sie die richtige Person ist. Und sie hat auch Erfahrung im Libretto-Schreiben. Und sie hat glücklicherweise zugesagt, weil sie sich auch mit dem Thema sofort identifizieren konnte. Und ja, nach unserem ersten Treffen war irgendwie alles klar. Also wir wussten, dass wir sehr gut miteinander arbeiten können. Und das war auch tatsächlich der Fall. Also ich finde, dass das Libretto so wahnsinnig gut geworden ist. Also das kann man einfach so lesen. Also das hat eine eigene Qualität. Das ist so bildlich, es ist so witzig teilweise, weil natürlich, also das Leben ist nicht nur tragisch. Und das war mir auch eben genauso wichtig zu zeigen, dass das Gastarbeiterleben nicht nur tragisch ist und dass man auch eine Stärke finden kann in dem, was dazwischen passiert. Und ich meine, das Leben ist mal gut, mal schlecht, aber alles, was dazwischen passiert, gehört auch dazu. Und deshalb ist das Libretto hat das wirklich auch sehr gut abgebildet, diese Opposites, diese Polaritäten. Und sie hat das Material aus den Interviews genommen, also die Geschichten. Und sie hat das aber als eine Busreise geframed sozusagen. Wir starten in Stuttgart am Busbahnhof und unsere Passagiere kommen rein und wir fahren durch die Europastraße 5, die es auch nicht mehr gibt. Also das war die damalige Gastarbeiterroute, die damals als die gefährlichste Straße Europas galt, was auch
so wie die Eisenbahnstraße in Leipzig als die gefährlichste Straße Deutschland ungefähr.
Genau, da kann man sich fragen, warum, ne? Also was schon stimmt, ist, dass dadurch, dass Leute von Stuttgart, also nicht nur Stuttgart, sondern so generell Baden-Württemberg, also München, Stuttgart, Böblingen, ne, alle diese kleinen Orte, die sind entweder nach Jugoslawien gefahren oder nach Türkei im August, und diese Reise war halt einfach schlimm. Ich meine, das war schon eine sehr, sehr lange Reise, ne? Also von Stuttgart nach Antalien braucht man 36 Stunden. Also damals hat man gebraucht mit den Autos, die halt nicht schneller als 100 oder 110 fahren konnten, mit einem vollen Gepäck und mit drei Kindern hinterm Sitz. Und was sehr oft passiert ist, dass Leute einfach so einen Ziegel auf Gaspedal quasi stellen würden, damit man nicht mehr fahren muss. Aber dabei sind sie eingeschlafen. Ja, und dann natürlich gab es auch sehr viele Unfälle, aber das lag daran, dass Leute echt erschöpft waren. Und die wollten einfach so schnell wie möglich wieder zu Hause sein. Mhm. Ne? Und es gab auch, das hat uns auch ein Interviewpartner erzählt, dass es dann Leute gab unten in Antalien, beziehungsweise die in Deutschland gelebt haben, die dann zu den Cousins und Cousinen und Cousins gesagt haben, hey, ich habe es in unter 20 Stunden geschafft. Also das war so ein Seal of Approval, wenn du es unter 20 Stunden geschafft hast, also ohne Schlaf, ohne nix, ohne Anhalten. Ja, es gibt tausende solche Geschichten.
Ja, krass. Ja. Okay, das heißt, es gibt eine Storyline, es gibt schon eine Art Storyline in der Oper, die entlang dieser Straße geht.
Genau.
Und gibt es feste Protagonistinnen oder ist es dann eher collagenhaft, die Perspektiven oder die Personen?
Wir begeben uns auf diese Reise und wir starten in Stuttgart, aber gehen dann nach Lika in Kroatien. Also wir fahren nicht chronologisch, sondern das ist eine Reise durch Zeit und durch Erinnerungen und durch unterschiedliche Orte. Und aber unser Ziel ist Neapel. Die Frage, ob wir nach Neapel kommen oder nicht, ist noch nicht beantwortet. Aber das ist auf jeden Fall unser Ziel. Und genau. Und die Passagiere sind im Bus und wir erleben in jeder Szene wie eine Episode die Geschichte von diesen Menschen. Aber natürlich dadurch, dass alle Passagiere im Bus sitzen, sie erleben das auch mit und die sind auch ein Teil des Ganzen. Was ich auch schön finde, das ist eine Oper, die wirklich sehr solistisch geschrieben ist, aber es gibt auch sehr viele Ensemble-Momente, wo dann auch alle unsere Passagiere zusammen singen, zusammen agieren und Genau. Was es noch gibt, also es gibt auch eine Rolle der Tante Maria. Und die existiert nicht, also das ist nicht eine echte Person, sondern das ist eine Figur, die Tanja Schliwer, unsere Autorin, erfunden hat. Aber das ist eine Person, die wie ein Anker für diese Menschen ist, die in Deutschland leben. Und sie heißt Tante Maria, weil das ist, oder Tante Maria, ne? Also in Jugoslawien, Kroatien, Serbien und Bosnien und so weiter, gibt es immer eine Tante, die sich um alles kümmert, die dieses Gefühl von zu Hause aufbewahrt. Und wenn wir zurückkommen, sie kümmert sich um uns und kocht und macht alles schön. Und quasi jede Person in unserem Bus hat eine Tante Maria oder Tante Maria. Und diese Rolle ist, wie ich finde, wirklich wunderschön, die so, ja, wie das Libretto an sich, also witzig, aber auch hat eine enorme Tiefe und sie kommt immer wieder quasi und die wird tatsächlich eingeschoben, weil wir während der Oper, wir kochen auch auf der Bühne, also Tante Maria kocht und unser Plan ist, dass das ganze Theater nach Knoblauch und Olivenöl riecht.
Sehr gut.
Weil das Essen natürlich auch ein sehr großes Thema ist bei den Erinnerungen und wir wollten das unbedingt noch inkorporieren, damit es noch zu den, ja, zu der anderen, wie soll ich sagen, so Sinnlichkeit kommt. Ja, am Ende des Stücks werden wir unsere InterviewpartnerInnen zum Essen einladen.
Schön.
Ja.
Sowas kenne ich bisher nur von kleineren Performances, irgendwie aber nicht so auf einer Opernbühne. Und jetzt frage ich mich gerade, ob es reicht, dass der Knoblauch- und Ölgeruch dann bis hoch auf die Ränge, ob er wirklich überall ankommt.
Ja.
Aber ja, die Oper ist wahrscheinlich lang genug, dass der Geruch sich gut verteilen kann.
Genau, also wir sitzen ein bisschen mehr als 2 Stunden drin und es wird die ganze Zeit gekocht.
Okay,
also
dann.
Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Weil
dass es überall hindurchdringt.
Genau. Ja. Das ist der Plan.
Sehr schön. Okay.
Ja, ja.
Dann lass uns jetzt über die Musik sprechen.
Yes.
Was hast du dann, also hast du dir die Tonträger geben lassen oder hast du es irgendwie überspielt, die Musikstücke, die Leute mitgebracht haben?
Also es gab Leute, die halt einfach Playlisten mitgebracht haben und es gab welche, die tatsächliche Kassetten und Schallplatten gebracht haben. Und dann haben wir es im Interview abgespielt, also entweder von YouTube oder Spotify oder egal, also da, wo die Leute diese Playlisten hatten oder eben Kassettenspieler oder Schallplattenspieler, weil wir hatten wirklich alles dabei, also alle möglichen Playback-Devices waren aufgebaut und ready to go sozusagen. Und diese Musik ist wie die Geschichten selbst, also sehr, sehr vielfältig. Und die Auswahl war auch, fand ich irgendwie total super, musikalisch fand ich das super. Aus diesen ganzen Songs musste, oder nicht musste, sondern die Tanja Schliwer hat natürlich eine Auswahl getroffen, welche Geschichten sozusagen in das Stück reinfließen. Und dann habe ich die Musik aus diesen Interviews genommen und teilweise sehr direkt zitiert und teilweise einfach sehr auseinandergenommen, elektronisch bearbeitet, dass man es eigentlich nicht so richtig hört, aber das ist so im Hintergrund. Aber vielleicht, was ganz wichtig ist, zu sagen, dass diese Musik ist ja also auf der klanglichen Oberfläche, auf der anderen Seite von der zeitgenössischen Musik oder neuen Musik, ne? Und für mich war eine grundsätzliche Entscheidung, wie verhalte ich mich zu dieser Musik?
Kannst du erstmal vielleicht noch ein paar Beispiele geben, also was da so alles dabei war,
was
die mitgebracht haben?
Klar, sorry, ich war schon ein bisschen.
Genau, welche Genres und auf welchen Sprachen und was auch immer.
Es gab so viele gute Musik. Es gab, also von den Italienern kam so viel. Das ist auch ein Teil einer Szene in dem Stück, dass diese zwei Sara Alteri und Davide Durante haben einfach so viele coole Musik gebracht und sie wollten einfach noch mehr und noch mehr und noch mehr zeigen. Und auch dieser Vorgang war einfach super, dass sie einfach das ganze Katalog zeigen wollten, weil es wirklich super ist. Es gab zum Beispiel Songs von Pino Daniele, also italienisches Archiv, das erzähle ich gleich, aber es gab dann Songs zum Beispiel von Orhan Gencebay, der jetzt eigentlich sehr umstritten ist, weil er ein Anhänger von Erdogan ist, also in der Türkei. Aber er ist eigentlich wie Herbert Grönemeyer in der türkischen Arabeske. Ne? Also den kennt jeder. Und der Vater von meiner Interviewpartnerin hat ihn geliebt. Also das war, er kam wirklich mit einem Koffer und in diesem Koffer gab es nur Klamotten und eine Platte von Orhan Gencebay. Und er sah auch als Orhan Gencebay aus, hatte so einen Schnurrbart und schöne lockige Haare und er wollte Orhan Gencebay sein. Und deshalb sind die Kids auch mit Orhan Gencebay aufgewachsen. Und dann, als der Vater gecheckt hat, dass Gencebay jetzt plötzlich auf Erdogans Seite steht, hat er aufgehört, Gencebay zu hören, hat sich den Schnurrbart wegrasiert und danach ging es ihm wirklich auch sehr schnell sehr, sehr schlecht. Er hat Alzheimer und die Krankheit hatte auch eine sehr schnelle Progression danach. Und ich habe seine Musik auch in das Stück zum Beispiel reingenommen, weil es einfach so wichtig war für die Geschichte, auch wenn er umstrittener Sänger ist. Dann gab es aus dem ehemaligen jugoslawischen Archiv gab es Songs von Bajaga, der ist so ein großer Rockstar, der immer noch sehr beliebt ist im Balkan, den irgendwie jeder kennt. Ja, also das waren meistens Songs aus den 60ern, 70ern, 80ern. Es gab auch ein paar aus den 90ern. Und eher aus dem so Pop-Bereich oder Synth-Pop oder Rock oder eben diese ganz großen Balladen wie Gencebay oder auch andere.
Ist es dann sowas, wo man sagen könnte wie in Deutsch Schlager? Oder würdest du es nicht damit, eher einfach Pop?
Ich würde eher Pop sagen, okay. Tatsächlich. Mhm. Was noch ein Fun Fact für Schlager. Schlager, also wenn ich über Schlager nachdenke, ist es dann irgendwie so wirklich deutsch für mich. Und dann habe ich herausgefunden, dass so viele Schlagersänger und Sängerinnen aus den 60ern...
Aus europäischen Hintergründen,
genau.
Oder?
Ja, ja.
Ja, Helene Fischer doch auch, oder?
Ach, das wusste ich nicht.
Ich glaube, sie hat sogar auch irgendwie russische oder so.
Ja.
Das müssen wir nochmal googeln. Aber ich glaube auch, ja.
Und das fand ich irgendwie total spannend, ne? Als irgendwas, was ich als sehr deutsch wahrgenommen habe.
Ja, aber dann stimmt, Schlager ist wirklich so eine Sache für sich. Es gibt, glaube ich, in wenigen Ländern so ein Äquivalent, weil es ist irgendwie nicht so wie Folk in anderen Ländern. Nee. Also aber das ist ein anderes Thema.
Genau, also es war sehr viel Pop, sehr viele Balladen. Für mich gab es auch so viele Entdeckungen, zum Beispiel wie Sezen Aksu, eine türkische Sängerin, die auch in der Türkei wirklich so larger than life ist. Ich wusste das nicht, ich kannte ihre Musik nicht. Ich war so hin und weg und also auch mein Horizont hat sich auch dadurch so erweitert. Und ich bin auch einfach sehr dankbar, dass ich diese neue Musik irgendwie kennengelernt habe, die schon seit 30, 40 Jahren super relevant ist, aber ich kannte sie nicht. Und es ist auch so eine schöne Sache, die passiert ist.
Okay, und dann musstest du jetzt schauen, wie du damit umgehst. Also wahrscheinlich hast du auch viel gehört erstmal, oder?
Ja.
Hast du die Sachen sozusagen mit heimgenommen und dann nochmal angehört hier? Wir sitzen ja hier in deinem Arbeitszimmer, in deinem Studio.
Ja.
Wie kann man sich das dann vorstellen, so ein Arbeitstag, wo du mit diesem Material dann weitergegangen bist?
Ja, das war echt, es war nicht so einfach, um zu checken, wie verhalte ich mich gegenüber dieser Musik. Also nehme ich die Ästhetik dieser Musik vollkommen an und integriere sie in meine eigene kompositorische Sprache oder versuche ich einen ganz anderen Weg zu gehen, einen Weg, der vielleicht die musikalische Ebene dieser Songs komplett ignoriert oder vielleicht auf einer anderen Ebene arbeitet. Aber ich habe mich für den ersten Weg sozusagen entschieden, um die musikalische Sprache der Songs in die Musik zu integrieren. Deshalb ist die Musik, also ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht ein bisschen überrascht werden, weil es ist keine so neue Musik im klassischen Sinne, also rein akustisch. Es ist fast tonal verankert, weil ich mich für die Stories und für die Songs entschieden wollte und nicht dagegen arbeiten wollte. Und weil das schien mir als irgendwie nicht ehrlich. Und vor allem diese Geschichte, dieses Libretto hat eine Direktheit gebraucht, die ich nur so finden konnte. Also für mich, vielleicht für andere KomponistInnen wäre das ganz anders, aber für mich war das wirklich der einzige Weg. Und diese Songs sind auch in einer bestimmten Zeit produziert worden. Und zum Beispiel die Songs, die in den 80ern produziert worden sind, haben einen sehr bestimmten Sound. Und das ist zum Beispiel der Sound der Synthesizer Juno 60, den alle, wirklich jeder kennt. Und dann habe ich auch diese ganze Soundästhetik auch in meine Arbeit integriert. Ne? Und es gibt sehr viele Zitate, nicht von Songs, sondern von bestimmten Sounds, also von Synthesizern, von bestimmten Drum-Sounds, von vielen unterschiedlichen Sachen, die man, glaube ich, total klar erkennen kann, die uns auch aber helfen, um diese Story, diese Geschichte zu verorten, zeitlich zu verorten. Und ich wollte davon nicht wegrennen und ich war auch selber überrascht, was für Musik rausgekommen ist.
Also dann hast du quasi die Mittel dieser Musik genommen und daraus dann deine eigene Musik geschrieben.
Ja, genau. Also es war vielleicht eher wie so Inspiration. Also ich habe jetzt keine Pop-Songs geschrieben, aber die Instrumentierung, die Instrumentation wurde sehr stark von der Musik beeinflusst, also im Sinne von Instrumentenauswahl. Wir haben drei Keyboards im Orchester, im Graben und diese Keyboards spielen eben diese ganz bekannte Synthes aus den 80ern, 90ern und 70ern auch und das hört man sofort. Ne? Und das Orchester passt sich eher auf dieses Klangbild an als andersrum. Also die Streicher und alles, die unterstützen quasi das, was die Keyboards machen und so weiter. Also das steht im Vordergrund. Es gibt viele Szenen, die sehr, sehr energetisch sind, sehr virtuos geschrieben sind. Wir hatten auch eine Leseprobe in Stuttgart im Dezember, wo sich herausgestellt hat, dass das Stück ziemlich schwer zu spielen ist. Aber dann auf der anderen Seite gibt es auch sehr ruhige Szenen, die auch wirklich wie große Balladen angelegt sind. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht, sich auch in diese Richtung zu bewegen. Ich fand das einfach unglaublich schön und vielleicht irgendwie auch heilend, um Dinge wirklich dann auch zu machen, die ich selber sofort ausprobieren kann. Ich wollte unbedingt für das Stück auch die Simulation machen, also dass die Regisseurin und alle SängerInnen sich einmal das Stück anhören können, quasi als Audio-File. Und dann habe ich viele von den Simulationen selber gesungen und ich fand es einfach so schön, halt hier vor dem Keyboard zu sitzen und zu spielen, mich selber zu begleiten sozusagen und mich aufzunehmen bei dem Gesang. Und das ist bei anderen Werken von mir halt nie möglich gewesen, weil es hat in einer anderen Klangästhetik existiert. Also, und hier waren die Bezüge so klar und ich musste mich entweder dafür entscheiden oder dagegen. Und es war eine ganz klare, die Entscheidung war nicht ganz klar. Ich habe schon echt damit gehadert, aber es war mir klar, dass ich das absolut machen muss, auch wenn es vielleicht nicht so einfach sein wird.
Kannst du, ich habe überlegt, du könntest mir vielleicht auch was zeigen, aber wollen wir das jetzt einschieben oder lieber danach? Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis du hier die Sachen angeworfen hast und so.
Ich kann dir, ich glaube, ich habe schon was parat.
Vielleicht kannst du mir so eine Simulation ja mal anmachen, wo du auch gesungen hast.
Genau, also die habe ich tatsächlich geöffnet. Also das ist aus der 10. Szene. Die heißt Winterbach, Lika, Herzegowina, Traum. Und das ist die Szene, in der unser Fahrer, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, also das ist auch eine erfundene Rolle des Fahrers, der uns durch diese Reise begleitet und der uns mit dem Bus fährt. Und das ist eine fast wie eine mythologische Rolle. Und er hat diese Reise schon 1000 Mal gemacht und weiß, wie die Reise geht. Und in dieser Szene erzählt er über seine Arbeit. Und das hören wir eigentlich erst viel später im Stück. Also es gibt insgesamt 11 Szenen und das ist die 10. Szene, also kurz vorm Finale, der sehr groß angelegt ist. Aber hier ist so ein Moment einer Introspektion, wo wir diesen Fahrer, Goran Juric, der Sänger, wo wir ihn auf diesem überdimensionierten Bussessel sehen, und er singt zum Publikum. Also wir sehen ihn so auf diesem Bussitz und erzählt über seine Arbeit und über andere Passagiere. Und vielleicht, also die Szene dauert fast 10 Minuten, das schaffen wir nicht, aber wir können uns einen kurzen Ausschnitt anhören. In dieser Szene habe ich auch ein Sample benutzt von Jadranka Stojakovic, von einer Sevdalinka. Da sind bosnische Lieder über Schmerz. Die sind wunderschön und eine der bekanntesten auch auf dem ganzen Balkan ist Stotte Nema. Und ich wollte unbedingt, dass dieser Sample auch irgendwie mit drin steckt. Und das hören wir, glaube ich, ganz, ganz, ganz klar. Okay. Ich fange vielleicht hier an.
Richtig, richtig schön.
Ja, danke.
Genau, und du hast jetzt hier zwischendrin noch die Partitur auch aufgeschlagen.
Ja.
Und da sehe ich auch, dass an diesem Part jetzt wirklich auch nur die Keyboards dann spielen, ne? Zwei Keyboards und Gesang.
Genau, ja.
Okay.
Genau, das ist, genau. Es gibt ein paar Szenen, die nur mit Keyboards angelegt sind, weil es auch im Laufe des Abends ist auch wichtig, dass man ein bisschen atmen kann. Also es gibt, ich kann dir auch gleich zeigen, zum Beispiel die erste Szene, die ist komplett, also existiert auf der anderen Seite von dieser Szene. Die ist super groß angelegt und sehr virtuos und wird auch ziemlich laut. Und beim Komponieren ist es echt, also vielleicht mit das Wichtigste und mit das Schwierigste irgendwie zu checken, wann sind die Momente, wo wir kollektiv ein bisschen atmen müssen. Und dann bei diesen Sachen, wenn man so viele Keyboards hat, man kann einfach so schöne Klangwelten machen, die sehr einladend sind, die auch nicht so schwer zum Spielen sind, wo wirklich also sowohl das Orchester als auch der Dirigent als auch wir alle ein bisschen atmen können, auch die SängerInnen natürlich vor allem. Die sind genauso wichtig für die Dramaturgie des Stücks wie die ganz groß angelegten Szenen.
Mhm. Ja, dann zeig gerne noch eine Sache vielleicht vom anderen Spektrum, wenn du was da hast.
Ja, das wird wahrscheinlich eine Sekunde dauern, bis das loadet, weil jede...
Welches Programm hast du da eigentlich?
Das ist Ableton.
Ah ja.
Und jede Szene ist ungefähr 40 Gigabyte oder so. Also es ist einfach, sind einfach so viele Tracks, so viele, einfach wirklich sehr, sehr viel. Mhm. Weil ich habe diese Simulation so gebaut, dass ich, also ich arbeite normalerweise in Sibelius, das ist so das gängige Notationssoftware. Und dann daraus habe ich eine Audio-Datei exportiert, also direkt aus Sibelius mit den Noten so. Und dann habe ich das in Ableton importiert und in Ableton habe ich dann die Elektronik und alles Mögliche aufgebaut, also basiert auf dem, auf der Audiodatei, die ich aus Sibelius exportiert habe, sozusagen, um zu hören, okay, welche Textur braucht dieser Ausschnitt, der nur Streicher hat, was kann ich hier sozusagen aufbauen? Und das ist schon irgendwie cool, dass man diese Tools hat, um einfach eine Ahnung zu haben, wie kann man noch Elektronik aufbauen. Ne?
Und du hast dann aber diese Simulation dem Ensemble als MP3 oder Wave zur Verfügung gestellt?
Genau, okay. Genau. Mhm. Also einmal mit dem ganzen Gesang und einmal auch ohne, mit Clicktrack, dass die SängerInnen üben können, weil das Stück quasi durchgehend mit Clicktrack synchronisiert wird.
Aufgeführt mit Click. Okay.
Genau, weil die Elektronik nur so wirklich präzise getimed werden kann.
Also es gibt auch eine vorproduzierte Elektronik, die abgespielt wird währenddessen. Okay, und damit es auf die drauf passt, verstehe.
Genau, genau. Das ist leider immer noch der einzige Weg. Also alle hassen diesen Weg, weil du bist immer on grid. Also du hast nicht diese Freiheit, um reagieren zu können. Andererseits, wenn man es so übt, dann findet man auch innerhalb dieses Systems Momente, wo man sich eher entspannen kann und so weiter. Das hat natürlich eine ganz eigenartige Energie. Also das ist immer so, der Drive ist einfach sehr hoch, was ich persönlich immer sehr spannend finde als Komponistin. Aber ich hoffe, es kommt der Tag, wo wir wahnsinnig präzise arbeiten können, ohne Clicktrack und ohne Sampler oder so.
Wo dann alle Elektronen live gefahren wird sozusagen.
Ja, dass man sie irgendwie vorproduzieren kann, aber dass sie trotzdem irgendwie angepasst, real-time angepasst werden kann und dass man sie nicht mit Clicktrack synchronisieren muss. Also jetzt gibt es noch keine Lösung dafür, aber vielleicht jemand Schlaues findet eine
Kommt
Lösung.
Kommt bestimmt.
Ja. Okay, und jetzt hören wir einen Ausschnitt aus der ersten Szene. Sie fängt an mit den Interviews sozusagen. Alle Interviews sind, es hört sich wie auf einem Busbahnhof an, aber da sind tatsächlich alle Interviews einfach zusammengeschnitten. Und ich springe vielleicht so ein bisschen rum. Ich schaue, wo ich am besten starten kann. Ich starte vielleicht hier direkt.
Okay, jetzt kommen mehr Spuren hinzu.
Und auch diese Kai-Stimme. Der sagt, los, wir fahren nach Napoli. Ja. Thank you. Genau, also das ist so eine, es ist natürlich sehr, sehr, sehr energetisch. Es ist wirklich nicht so einfach zu spielen und, aber es ist auch diese, was wir auch irgendwie alle haben vor einer großen Reise, diese Anspannung und ja, die wollte ich auch ein bisschen schildern in diesem.
Und so wuselig ja, wie an einem Hauptbahnhof, ja, genau, Bahnhof, kann ja, ja, man sich, oder Busbahnhof kann man sich auch vorstellen.
Genau, genau, mhm, genau. Genau, also solche Szenen gibt es, aber dann gibt es auch Szenen wie das andere, was wir uns angehört haben. Und ja, also ich glaube, dramaturgisch funktioniert es, aber wir fangen die Proben nächste Woche an und dann wird es klar, was eigentlich passiert. Aber das Team ist fantastisch, die SängerInnen sind fantastisch. Ich habe das Gefühl, dass das Stück wirklich in guten Händen liegt und deshalb habe ich auch die Hoffnung, dass es dann am Ende, dass diese ganze Arbeit seit 4 Jahren dann rüberkommt und auch dem Publikum irgendwie diese Geschichte erzählt. Ja.
Und wie fühlst du dich jetzt in diesem Moment? Also du hast die Partitur fertig seit ein paar Wochen, die liegt jetzt hier ausgedruckt schon bei uns auf dem Teppich und genau, die Proben fangen bald an. Ist es für dich dann auch jetzt so ein Moment von Durchatmen, es liegt jetzt bei anderen oder musstest du trotzdem noch jetzt nah mit dran sein an anderen Prozessen, die jetzt passieren vor den Proben?
Also schon, also jetzt ist es wirklich, es liegt in den Händen von anderen, also die Ausführenden, jetzt ist quasi, das ist wie in der Staffel, jetzt wird es sozusagen weitergegeben. Aber trotzdem werde ich bei den Proben anwesend sein. Es gibt eine gesprochene Szene, die dritte Szene, die wir zum Beispiel noch entwickeln werden. Das ist fast wie eine Karaoke-Szene zum Beispiel. Also da werde ich auch sehr klar und sehr stark involviert. Und es gibt auch noch eine Menge Sachen.
Auch bei den Aufführungen oder nur bei der Probe?
Also bei der Probe natürlich, okay. Also okay. Bei der Entwicklung, genau. Ja. Aber es gibt immer, obwohl die Partitur fertig ist, habe ich das Gefühl, dass es noch viele Sachen gibt, wo ich irgendwie unterstützen kann. Und das möchte ich auch gerne machen, weil ich hatte Unterstützung die ganze Zeit von der Regisseurin Annika Rutkowski und auch von der Dramaturgin Julia Schmidt. Wir hatten auch die Unterstützung für Tanja Schliever. Also, und es war wirklich so ein gemeinsamer Prozess und ich spüre, dass ich jetzt auch Annika und Julia und das ganze Team supporten möchte, nachdem ich jetzt mit meinem Teil fertig bin. Ich möchte irgendwie meine Energie dort investieren, wo sie gebraucht wird. Und es ist wirklich ein Teamwork. Und sowieso eine Oper und vor allem diese Oper war nochmal was ganz anderes, weil wir hatten keinen Blueprint, um zu schauen, ob wir eine postmigrantische Oper schreiben können. Und wir mussten es quasi von vorne an bauen.
Ja, so den Arbeitsprozess,
genau,
ne?
Ja, genau. Das war, dass wir wussten nicht, was wir machen müssen. Wir haben es entdeckt beim Machen und das hätte alles nicht geklappt ohne Annika.
Aber
und
da denke ich, es gab ja bestimmt trotzdem Prozesse, die immer laufen, wie sie in der Oper immer laufen, ja, oder? Also sowas wie Deadline, wann braucht das Bühnenbild irgendeine Instruktion, wann brauchen die Kostüme ihre Info? Also diese langen Zeitläufe in der Oper, die sind ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie starr. Also ist es auch dann geclasht, dieses, wir müssen erstmal gucken, was unser Prozess ist und andere im Haus brauchen, aber dann irgendwann ihre Anweisungen.
Klar, natürlich. Also in jeder Opernproduktion gibt es eine Opernproduktion hinter der Bühne sozusagen. Das ist immer der Fall und es kam zu Verspätungen vom Libretto und natürlich dann danach auch Musik und so weiter, aber das sind Sachen, die bei einer Neuproduktion halt passieren können. Das ist einfach ein Teil des Risikos, den man auch als Opernhaus aufnehmen muss und Oper Stuttgart hat einfach eine sehr große Erfahrung mit Uraufführungen. Also sie machen seit 30, 40 Jahren quasi jedes Jahr ein neues Stück und das Orchester hat die Erfahrung, die Intendanz hat damit Erfahrung und deshalb haben wir das alles hingekriegt.
Die gewisse Coolness, die es braucht, um sowas dann auch so auszuhalten?
Definitiv, ansonsten okay, glaube ich, ansonsten wäre das glaube ich gar nicht möglich. Also ja.
Dann vielleicht nur noch eine letzte Frage jetzt zu diesem intensiven Arbeitsprozess, den du hinter dir hast. Du hast ja auch noch immer andere Dinge parallel. Du warst Ende des Jahres in Beethoven in Bonn bei der Beethovenhalle bei der Eröffnung auch ganz prominent vertreten. Und wahrscheinlich sind auch noch neue Projekte dazugekommen, während du diesen großen Auftrag schon hattest, weil diese Vorläufe ja ewig sind von der Oper. Ja. Wie hast du das hingekriegt, das für dich zu takten, wann du an welchem Projekt gerade arbeitest, zwischen deinen Reisen und so weiter oder auch auf deinen Reisen?
Ja, es war wirklich nicht einfach. Also das hat immense Arbeit gebraucht und auch ich musste auch sehr viel opfern. Also mein Privatleben ist irgendwie, existiert nicht seit einem Jahr. Und das ist nicht gut. Also alle, die zuhören, bitte nicht nachmachen. Das ist nicht gut. Ich habe auch gesehen, dass so ein krasser Arbeitspensum auf Dauer wirklich nicht nachhaltig ist und nicht machbar ist. Trotzdem ist so ein Jahr wie letztes Jahr, das kommt sowieso nicht mehr, weil ich auch jetzt mittlerweile viel schlauer bin in der Planung. Aber vor 4 Jahren war ich eben nicht so schlau. Und habe einfach zu viele Sachen für ein Jahr geplant. Aber daraus lernt man und ich bin jetzt auf der anderen Seite und es geht mir gut. Aber ich glaube, noch ein Jahr wie letztes, würde ich nie wieder machen, weil es hatte schon natürlich sehr, sehr hohe Kosten für mein Privatleben, ich habe auch meine Familie einfach ein Jahr lang nicht gesehen und dann fragt man sich, oh, wofür? Ich meine.
Und vor allem redest du dann in den Interviews mit den Leuten über ihre Familien eben, und es ist eigentlich klar, dass das so wichtig ist wahrscheinlich.
Eben, ganz
in
genau.
Im Moment in der inhaltlichen Arbeit.
Ganz genau. Ja. Genau. Und ich habe über dieses Thema mit anderen Komponistinnen gesprochen, die auch Opernerfahrung haben auch alle gesagt wirklich, dass das einfach so kräftezehrend ist. Also egal wie man es dreht, wird eine Oper oder Opern schreiben, das nimmt einfach die Kräfte, die man dann vielleicht Jahre braucht, um wieder aufzubauen. Das ist so ein großes Werk, wo du nicht nur als Komponistin stehst, sondern auch einfach sehr involviert bist, natürlich in die Entstehung, auch später in die Organisation. Also das kommt alles, du bist quasi an der Schnittstelle von ganz vielen Sachen und deshalb ist es so wahnsinnig anstrengend, aber am Ende des Tages ist es auch wahnsinnig schön, weil so eine Bühne zu haben für diese Geschichte, die ich wirklich sehr als sehr wichtig finde und halte, das ist auch irgendwas, was ich nicht unterschätzen möchte. Und deshalb gibt es nochmal so eine ganz andere Energie, weil ich wirklich dafür brenne und es ist mir wichtig, dass diese Geschichte halt auf der großen Bühne der Staatsoper Stuttgart stattfindet in ihrer ganzen Breitspanne.
Ich freue mich total, dass ich auch zur Premiere kommen kann.
Schön, ja, super.
Ich habe schon ungefähr vor über einem halben Jahr mir so ein Presseticket gesichert. Ich freue mich extrem. Ich verbinde es noch mit Podium Essling, was auch ganz praktisch ist. Die haben ihr Abschlusswochenende auch an dem gleichen Wochenende. Und ich wünsche dir jetzt einfach nur ganz tolle, intensive und schöne Probenzeit. Das ist bestimmt auch dann irgendwie sehr erfüllend, wenn man dann sieht, wie das wirklich im Raum klingt und wie alles zusammenkommt. Und dann freue ich mich sehr auf die Premiere. Also an alle, die das jetzt noch vorher hören, 10. Mai in der Oper Stuttgart. Und wie viele Aufführungen sind bis jetzt geplant?
8 sind geplant. Gut. Mhm. Die letzte ist am 21.06.
Also in einem dichten Zeitraum. Okay, ja, dann genau. Muss man sich eher muss ranhalten, man sich, dass man es schafft.
Genau, genau. Und Good News, es wird auch in der nächsten Saison gespielt. Also es nicht schafft dieses Jahr oder diese Saison, es wird auch in die nächste Spielzeit übernommen und da wird es auch wahrscheinlich 8 Aufführungen geben. Die Daten sind noch nicht bekannt, aber genau, also man kann auf jeden Fall auf der Webseite von Oper Stuttgart schauen.
Und super, man das findet ist ja schon mal Infos. Eine schöne Perspektive. Ja, genau. Und das heißt auch, dass dann jetzt schon jetzt schon irgendwie erkannt wurde, wie relevant dieses Stück für die Stadt ist, würde ich sagen.
Voll, wobei, also das ist auch irgendwas, was die Oper Stuttgart immer macht, was ich auch sehr fair finde gegenüber den Aufträgen, die auch einfach sehr teuer sind und sehr, sehr, sehr groß sind, dass sie sich verpflichten, das Stück auch in die nächste Saison zu übernehmen, um dem auch die größte mögliche Bühne zu verschaffen. Und ich finde das wirklich fantastisch, also als Konzept. Das ist einfach sehr nachhaltig, es ist sehr respektvoll gegenüber allen Involvierten. Und ich würde mir wünschen, dass jedes Opernhaus, das ein neues Stück beauftragt, genau dasselbe macht, weil ich glaube, das ist der Sinn der Sache, dass es gespielt wird.
Mhm. Dann vielen, vielen Dank, dass ich hier in dein Arbeitszimmer kommen konnte. Und wir sehen uns in Stuttgart.
Ja, ich freue mich schon sehr drauf.
Dankeschön.
Danke dir.